Bibelheise.
Heutzutage scheinen sich die Leute den Glauben als ein Gefühl vorzustellen. Man sagt, ich war in der Kirche und dort war mir sehr gläubig zumute. Aber Moment mal.
Ich bin Carlos Waldo. Danke, dass Sie mit mir auf dieser Bibelreise unterwegs sind. Ein Weg des Glaubens, eine Straße der Hoffnung, eine Schneise der Liebe. Das ist die Bibelreise. Sie untersucht biblische Tatsachen und erklärt die unveränderlichen Wahrheiten, welche schon die ganze Welt erschüttert haben. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium heute bei Kapitel 17, wo Professor Luisa Young den Widerspruch der Frommen gegen die Lehre Jesu über den Glauben und das Reich Gottes vorstellt. Ein Blick in das Unsichtbare. Dies soll das Thema unserer Betrachtung sein. Was ist denn eigentlich das Reich Gottes? Was hat ein Ärgernis oder Skandal mit Vergebung zu tun? Lasst uns das gemeinsam untersuchen.
Ja, liebe Hörer, am Anfang des 17. Kapitels des Lukas-Evangeliums wendet Jesus seine Aufmerksamkeit ganz klar dem Reich Gottes zu. Es war doch so, dass man seit der Verheißung im Alten Testament, seit dem Bund mit David, damit rechnete, dass eines Tages Israel ein beständiges Königreich sein würde. Der Herrscher dieses Reiches würde dann Gott selbst vertreten. Und wann sollte dieses Reich anbrechen? Wie würde es sein? Eben in diesem Zusammenhang bearbeitet die Schrift im Neuen Testament diese Frage, und zwar besonders bei Lukas. Einerseits beschreibt der Text, wie dieses Reich beginnt, im Leben der Jünger Jesu Gestalt anzunehmen, und als Bestätigung, dass jemand diesem Reich angehört, wird entlang der Evangelien einiges gefordert, und zwar immer mehr. Diese Forderungen hängen damit zusammen, wie der wahre Glaube sich äußert, aber dieses Reich, das einen Ausdruck des echten Glaubens fordert, wird ebenso selber sichtbar. Und nun? Werden wir es sehen oder nicht? Sind wir bereit, in das Unsichtbare hineinzublicken? Wir lesen hier, dass Jesus seinen Jüngern sagte, es ist zwar unvermeidlich, dass Ärgernisse geschehen, Dinge, über welche die Leute stolpern, aber wehe dem, durch wen diese Dinge geschehen. Es wäre ihm besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als einen dieser Geringsten zur Sünde zu verführen. Gebt also Acht. Jesus spricht diese Warnung aus, indem er die Haltung jener tadelt, die anderen den Zugang zum Reich versperren. Dann fährt er fort und sagt, sündigt dein Bruder, so weise ihn zurecht. Wenn er es bereut, vergib ihm. Sündigt er siebenmal am Tag gegen dich und kommt siebenmal wieder und sagt, es tut mir leid, dann vergib ihm. Da sagten die Apostel dem Herrn, vermehr unseren Glauben. Ja, liebe Hörer, so ist das. Die Forderungen Jesu werden hier im Lukas 17 immer deutlicher und genauer. Die entscheidende Frage ist also die Vergebung. Was sollte nun jenes Volk, das eine starre gesetzliche Perspektive gewohnt war, laut welcher man für seinen Fehler bestraft wird, davon halten, wenn Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann weiß ihn zurecht, oder wenn er das bereut, dann vergib ihm. Und zwar nicht nur siebenmal am Tag, was schon eine vollkommene Vergebung bedeuten kann, sondern vergib immer. Demgegenüber sagten dann die Apostel, als sie sich das überlegten, Herr, um die Anforderungen dieses Reiches erfüllen zu können, brauchen wir mehr Glauben. Das unsichtbare Reich muss mit den Augen des Glaubens wahrgenommen werden. Darauf sagt Jesus, lasst uns mal darüber reden. Wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt, könnt ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer und er wird gehorchen. Der Glaube hat tatsächlich die erstaunliche Macht, die Wirklichkeit zu verändern, was sich auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder bestätigt hat. Dann fährt Jesus fort, über diese Macht des Glaubens deutlichere Beispiele vorzulegen. Er sagt ihnen, wer von euch würde seinen Knecht, der sein Feld pflügt oder seine Schafe hütet, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm her, setz dich und iss? Stattdessen wird er doch wohl sagen, bereite mir mein Mahl und bediene mich, wenn ich esse und trinke, und danach kannst du auch essen und trinken. Wird er wohl dem Knecht danken, weil dieser seine Pflicht getan hat? So auch solltet ihr sagen, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen wurde, wir sind unnütze Knechte, Wir haben nur unsere Pflicht erfüllt. Jesus macht hier seinen Jüngern deutlich, dass echter Glaube, der an das Reich Gottes gebunden ist, sich in rechter Weise im Gehorsam äußert. Ja, liebe Hörer, viele meinen, der Glaube sei irgendein Gefühl tief im Herzen oder sei ein Einverständnis mit gewissen Lehren. Jesus aber sagt, der Glaube äußert sich durch greifbare Werke. Es gibt keinen echten Glauben, der sich nicht auch äußert. So hängt also dieser Glaube vom Gehorsam ab. Das unsichtbare Reich wird durch die Haltung seiner Leute erkennbar. Weiter wird über diese greifbare Eigenart des echten Glaubens berichtet, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem die Grenze zwischen Samarien und Galiläa kreuzte. Da kamen in einem Dorf 10 Aussätzige auf ihn zu. Sie hielten Abstand und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir erinnern uns, dass Aussätzige an einer Hautkrankheit litten. Das konnte Lepra sein oder auch noch verschiedene andere Hautkrankheiten. Auf jeden Fall waren diese Aussätzigen aus der Gesellschaft ausgeschlossen und das Gesetz verbot ihnen, sich anderen Menschen zu nähern. Sie galten als unrein. In ihrer Verzweiflung sahen sie nun Jesus und baten ihn, sich in ihrer Lage über sie zu erbarmen. Wegen der Unreinheit durften auch die anderen Leute sich ihnen nicht nähern. So sagt Jesus ihnen, als er sie sieht: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Während sie gingen, wurden sie rein. Sie wurden auf wunderbare Weise von ihrer Krankheit geheilt. Einer von ihnen nun, als er sah, dass er geheilt war, kehrte um und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich Jesus zu Füßen und bedankte sich bei ihm. Und das war ein Samariter. Jesus fragt darauf: Wurden denn nicht alle 10 rein? Wo sind denn die anderen 9? War da keiner außer diesem Ausländer, der umgekehrt wäre, um Gott zu loben? Dann sagt er zu dem Geheilten: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Beachte, lieber Hörer, wie Jesus hier zum Ausdruck bringt, dass sich echter Glaube greifbar äußert. Dieser von Gott mit der Heilung durch Christus begnadete Mensch kehrt zurück, um sich zu bedanken. Dieser Dank ist das, was Gott erwartet. So sollen also die Angehörigen des Reiches die Eigenarten dieses Reiches widerspiegeln, und zwar den Glauben und die Dankbarkeit gegenüber Gott für den großen Segen, den sie empfangen haben. Damit wird nun der Begriff des Reiches Gottes immer deutlicher. Vers 20 berichtet darüber: Als die Pharisäer Jesus gelegentlich fragten, wann denn das Reich Gottes kommen sollte, antwortete er: Das Reich Gottes erscheint nicht sichtbar und man wird auch nicht sagen, hier oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Viele Übersetzungen übertragen auch diese griechische Aussage auf durchaus annehmbare Weise als: Das Reich Gottes ist innerhalb in euch. Danach sagt er den Jüngern: Es kommt der Zeitpunkt, dass ihr einen der Tage des Menschensohnes sehen möchtet, was aber nicht geschehen wird. Dann werden sie euch sagen: Dort ist er oder hier ist er. Folgt ihnen nicht, denn der Menschensohn wird an seinem Tag wie der Blitz sein, dessen Glanz vom einen Ende des Himmels bis zum anderen hinüberreicht. Vorher aber muss er noch viel leiden und von diesem Geschlecht abgewiesen werden. Das Reich Gottes, liebe Hörer, ist ein großes Geheimnis, weil es zwar anwesend, aber noch nicht gekommen ist. Das Reich ist im Leben derer anwesend, die Gott durch Jesus Christus gefunden haben, aber ist noch nicht in seiner ganzen Fülle gekommen. Die Gemeinde Christi ist eben deshalb hier, um das Unsichtbare, nämlich das Reich, sichtbar zu machen, weshalb wir im Glauben die Augen öffnen sollten, um das Unsichtbare zu sehen. Dieses Reich Gottes, das schon mitten unter uns anwesend ist. Und dieses Reich, das bereits anwesend ist, erscheint dann am Ende der Zeiten überraschend in seiner ganzen Fülle, und zwar auf eine Weise, die wir nicht voraussehen können. Jesus sagt voraus, dass es viele Irrläufer geben wird, viele falsche Propheten, wie sie uns besonders im Matthäus-Evangelium gezeigt werden. Jesus aber redet hier eindeutig über die Lage am Ende, wenn dieses Reich kommt, wenn das Unsichtbare völlig sichtbar wird. Er sagt: Erinnert ihr euch, wie es in den Tagen Noahs war? Genau so wird es sein. Das Volk aß und trank, heiratete und wurde verheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Dann kam die Sintflut und vernichtete alle. Das gleiche geschah in den Tagen Lots. Das Volk aß und trank, kaufte und verkaufte, pflanzte und baute. An dem Tag aber, da Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, wenn der Menschensohn offenbar wird. heißt es in Vers 30. Wer an jenem Tag auf dem Dach seines Hauses ist, soll nicht hinabsteigen, um im Haus seine Sachen zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um irgendetwas zu holen. Denkt an Lots Frau. Wer versucht, sein Leben zu erhalten, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es erhalten. Und ich sage euch, in jener Nacht werden zwei in einem Bett liegen, und der eine wird angenommen, während der andere zurückbleibt. Zwei Frauen werden zusammen Weizen mahlen. Die eine wird entrückt und die andere zurückgelassen. Zwei Leute werden auf dem Feld sein. Einer wird entrückt und der andere zurückgelassen. Und so weist Jesus klar auf die Notwendigkeit hin, auf die Botschaft des Reiches Acht zu geben. Denn die volle Offenbarung des Reiches ist nicht vorauszusehen und sie wird mit Sicherheit ein Gericht mit sich bringen. Darauf fragten die Jünger erschrocken, wo wird das sein? Jesus antwortet, wo eine Leiche ist, da sammeln sich die Geier. Jesus zitiert hier ein Sprichwort über das, was offensichtlich ist, nämlich, wer diese Zeichen wahrnimmt, soll gewiss sein, dass diese Dinge nahe bevorstehen. Liebe Hörer, unsere Wirklichkeit ist ganz anders, als sie scheint. Wir sollten unser Leben, unser Herz und unseren Alltag dem Reich Gottes öffnen und das Unsichtbare sehen.
Und nun eine Menge Fragen und Antworten für die, welche hier den Unterricht von Professor Louis Sayon über Lukas Kapitel 17 mitbegleiten. Immer der Reihe nach. Zum ersten Vers. Was ist dieses Ärgernis oder der Skandal, von dem hier die Rede ist? Und das so etwas wie Skandale, von denen wir heutzutage immer wieder hören?
Diese Sache muss man sich genau ansehen. Zunächst das Wort Skandal erscheint nicht in allen Übersetzungen. So kann es zum Beispiel heißen, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, welche die Leute zum Stolpern bringen. Hier ist dann in einigen älteren Übersetzungen von Skandal die Rede. Das Wort Skandal hat einen sehr breit gefächerten Sinn. Meistens versteht man darunter etwas Unnormales und Auffälliges, über das sich dann hauptsächlich die Presse auseinandersetzt. In der Bibel bedeutet Skandal etwas anderes. Der Gedanke ist eben gerade dieser. Etwas, das jemanden zu Fall bringen kann, dass der Mensch den Glauben verlässt. Jesus sagt hier nun, dass so etwas mit Gewissheit geschehen wird, aber wehe dem, der es verursacht. Wir müssen hier also verstehen, dass dieses Wort nichts mit den erschreckenden Nachrichten über unsinnige Leute zu tun hat, die dann die Schlagzeilen der Zeitungen bevölkern.
Und nun etwas über die Vergebung. Vers 4 sagt hier, siebenmal am Tag. Wenn jemand gegen dich sündigt und siebenmal kommt, sich zu entschuldigen, dann sollst du ihm vergeben.
Also diese umständlichen Fragen sind schon eine Zumutung. Aber zum Thema. Wir wollen verstehen, wie man damit umgehen soll. Worum es hier in Wirklichkeit geht, ist die Greifbarkeit des Fehlers. Man kann nicht jemanden vergeben, der nicht darum bittet. Wie soll ich zum Beispiel eine Schuld bezahlen, die nicht klar umschrieben ist? Unmöglich. Wenn also jemand nicht kommt, um Vergebung zu erbitten, kann man nicht vergeben. Es geht hier also darum, dass die Beleidigung, der Fehler oder die Sünde deutlich erkennbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht mit etwas befassen werde, das ich jemandem im Herzen nachtrage, falls dieser Mensch mich nicht ansprechen kommt. So sollte man das nicht missverstehen. Es sollte klar sein, dass ich niemandem Bitterkeit oder Hass nachtragen darf. Wenn ich nun gegenüber jemandem Schwierigkeiten habe, habe ich dem Menschen in Gegenwart Gottes zu vergeben und wenn möglich denjenigen ansprechen. Andererseits aber ist klar, dass ein objektiver Fehler nur wirklich vergeben werden kann, wenn der Mensch seinen Fehler anerkennt. Anders geht es nicht. Mitunter blamiert man sich irgendwie, begeht einen Fehler, vielleicht sogar in einer fremden Umwelt, einer anderen Kultur oder einem anderen Land und merkt gar nicht, was man angestellt hat. Da kann man sich gar nicht entschuldigen, weil man überhaupt nicht weiß, was geschehen ist.
Und nun etwas über den Glauben. Jesus redet hier in eigenartiger Weise darüber. Kann man auch heute den Glauben auf diese Weise verstehen? Worin unterscheidet sich der Glaube jener Tage von den unseren heute?
Ja, das fällt allerdings auf und dieser Frage über den Glauben sollte man nachgehen. Was geschieht da? Es scheint so, dass man heutzutage unter Glauben ein Gefühl versteht. Man sagt, ich war in der Kirche und dort war mir sehr gläubig zumute. Aber Moment mal, Glaube ist die Überzeugung über das, was man für wahr hält. Was man fühlt, ist schon kein Glaube mehr. Dann gründet man sein geistliches Leben auf eine Empfindung. Glaube ist grundsätzlich nicht etwas, was man fühlt. Andere wieder haben eine eher theologische Ausrichtung und meinen, Glaube sei eine Übereinstimmung, so dass man darüber eine Glaubenserklärung unterzeichnen könnte. Jawohl, damit bin ich einverstanden. Aber im Neuen Testament geht es um etwas Ähnliches wie bei einem Fußballspiel. Wenn man da sagt, dass ein Spieler seinem Spiel geglaubt hat, dann heißt das nicht, dass er geglaubt hat, weil er mit dem Spiel einverstanden war oder weil er empfunden hätte, dass das ein gutes Manöver wäre. An sein Spiel glauben bedeutet, sich dem Ball entgegenwerfen und ihn zu erreichen und das Spiel eines anderen fortzuführen. So ist es mit dem Glauben im Neuen Testament. Wenn ich nun tatsächlich glücklich mit Gott bin, dann soll ich auch danken wie jener Samariter. Wenn es stimmt, dass ich im Reich Gottes lebe und bereit bin, Jesus als Herrn zu bezeichnen und sein Knecht zu sein, dann handle ich auch als Knecht, der seine Pflicht erfüllt und gehorcht. Der Glaube ist nur echt, wenn er sich greifbar durch unsere Taten offenbart.
Lukas 17 berichtet in den Versen 11 bis 19 die Geschichte von den 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Nun hätte ich gerne gewusst, warum nur der Samariter zurückkam. Nur er allein bedankt sich. Was wollte Jesus hier betonen?
Das Ganze ist doch eine Herausforderung. Warum? Weil immer, wenn vom Reich Gottes die Rede ist, erwartet wird, dass dies den Nachkommen Judas durch das Geschlecht Davids bestimmt ist. Von wem erwartet man hier also eine Stellungnahme zu diesem Reich? Von dieser Art Leute? Jesus nimmt dieses Thema auf und sagt, dass dieses Reich mit dem Segen Gottes einhergeht und dass die Empfänger des Reiches anscheinend gerade solche sind, von denen wir es gar nicht erwarten. Gerade solche Leute, die niemand um sich her haben will, die man am liebsten von hinten sieht, die Abgewiesenen. Und hier erscheint nun dieser Samariter, um sich bei Jesus zu bedanken. Und Lukas stellt die Geschichte ganz klar heraus und richtet seinen Blick auf den Wert der Ausgegrenzten, auf solche, die von der Gesellschaft abgelehnt werden. Wer hätte das gedacht? Der Samariter ist der Held dieser kleinen Geschichte.
Nun sag uns noch einiges mehr über dieses Reich. Es ist doch seltsam, nicht wahr? Ein Reich, das gekommen, aber noch nicht da ist? Es ist anwesend, geschieht aber noch nicht? Wieso?
Allerdings, das hört sich recht geheimnisvoll an. Das Reich wurde doch seit den Tagen Davids erwartet. Und das begann mit David. Dieses Reich sollte für immer bestehen und der Messias würde nach seinem Auftritt auf ewig herrschen. Was erwartet man nun? Ein Ausdruck von Kraft, Macht, Herrschaft. Das soll das Reich mit sich bringen. Als nun Jesus hier von diesem Reich redet, wundern sich die Leute, denn man erwartet etwas Sichtbares als Ausdruck von Herrschaft und Macht. Jesus sagt, also dieses Reich, Theologen sagen hier, dass er sich zwischen dem schon und dem noch nicht befindet. Es hat bereits begonnen im Herzen der Menschen. Gott handelt durch seine Gemeinde und dieses Reich tritt hervor. Vollständig erscheint es dann bei der zukünftigen Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, die eindeutig sein wird. So wie es klar ist, dass die Geier eine Leiche überfallen, so klar ist es, dass sich bei der Wiederkunft Christi das Reich voll offenbaren wird und mit sich seinen Sieg und auch das Gericht über die Ungläubigen bringt.
Und nun kommt für unsere Hörer die Anwendung.
Auf der Bibelreise haben wir heute Lukas Kapitel 17 durchwandert. Ja, liebe Hörer, wir haben davon gesprochen, das Unsichtbare zu sehen. Darum sollten wir gut die Augen öffnen, um die Wirklichkeit wahrzunehmen, die man oft nicht mit den menschlichen Augen sehen kann, wohl aber mit den Augen des Glaubens. Es war klar zu sehen, dass das Reich Gottes bereits gekommen ist, aber auch noch kommen wird und dass die wirklichen Angehörigen dieses Reiches diese ihre Stellung zu bekunden haben. Und wie wir gesehen haben, geht es dabei in spezieller Weise um den Glauben, nach dem ja die Jünger auch besonders gefragt haben. Und so ist es nun anzuwenden. Echter Glaube darf nicht in bloßen Absichten hängen bleiben, denn er hat nur dann Wert, wenn man das Gute, welches das Herz wünscht, auch in die Tat umsetzt.
Hier schließt noch ein Abschnitt der Bibelreise, aber wir melden uns wieder wie immer in einer Woche an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit. Vielen Dank, hier ist Carlos Waldo.